mein lieber Jan. Es gab die Zeit.
Ja, die Vögel drehen durch vor Freude. Es wurde Zeit.
Ja, es wurde Zeit. Ich finde auch geil. Also die Sonne tut so gut und das Wetter und die Vögel und ach, ist das ein Traum. Schön ist das. Einfach schön.
Ja, Fastenzeit ist auch.
Jan, ich wollte dir was erzählen.
Auf die Fastenzeit gehst du jetzt gar nicht. Gut, dann erzähl mal was.
Nee, Fastenzeit gehe ich jetzt gar nicht ein. Ich mache keine Fastenzeit. Aber, also, ich faste irgendwo auf einer gewissen Schiene faste ich immer irgendwo.
Oha.
Daher, wer moderat lebt, braucht keine Fastenzeit. So, also. Alter.
Bitte, ich gebe dir die Bühne. Ich verschlucke alles, was ich sagen könnte.
Ah, nee, sag, du kannst es auch jetzt sagen und dann kann ich mein Thema gleich anfangen. Ist auch gut, passt. Komm, Sache.
Heidelei. Also es gerade in diesem Jahr, wo wieder, also für so ein paar Jahre decken sich Ramadan und die christliche Fastenzeit. Und in diesem Jahr war es fast taggleich der Start. Wow. Und hier ist wirklich, das Fasten ist in meinem Quartier hier in Recklinghausen Süd mit vielen praktizierenden Muslimen und nicht ganz so vielen praktizierenden Christen ist die Fastenzeit gerade wirklich anschlussfähig. Brückenbau.
Schön. Mit
Fastenbrechen am Abend und
toll.
So, und wie geht's dir so mit dem Fasten und was fastest du so? Und das hat einen Wert, der ist nicht zu unterschätzen, wirklich.
Schön, das wusste ich gar nicht. Das ist eine Perspektive, die kenne ich gar nicht. Also ich kriege mit, dass um mich herum hier und da welche in einer gewissen Art und Weise fasten, also das verzichten, hier verzichten. Und ich spüre es noch nicht, dass ich das irgendwann mal, also wenn ich es mal spüren sollte, mache ich es. Also ich habe da überhaupt nichts dagegen, aber ich habe jetzt auch irgendwie, sage ich, es ist jetzt nicht, was mich tangiert, deswegen gucke ich mir das immer nett an, kenne den Sinn dahinter und denke mir, schön, es ist bald Frühling, denke ich mir dann.
Gut, Clemens, ich merke, dass ich hole dich damit nicht ab, du hast was anderes. Nee,
gar nicht. Mit raus. Fastenzeit gerade gar nicht, aber ist auch nicht dramatisch. Es gibt andere, die das wirklich ernsthaft nehmen, deswegen, ich will das nicht diskreditieren, Jan.
Nee, ja, nicht dramatisch. Ja, gut, das ist schon viel wert.
Komm, nee, wirklich, ist dein Thema? Ich will es wertfrei betrachten. Ich wollte es gerade so wertfrei wie möglich. Ich wollte nur sagen, mich tangiert es nicht. Das heißt ja nicht, dass es andere nicht tangiert. Aber vielleicht kommen wir zum Thema Fastenzeit nochmal zurück nach meiner kleinen Geschichte. Das kann ja passieren. Und zwar habe ich letztens Julia Enders hat ein neues Buch rausgebracht und es hat mich inspiriert. Warum? Weil sie was beschrieben hat, wo ich dachte, irgendwie redet sie von der Geschichte von Adam und Eva. Nur auf molekularer Ebene ist abgefahren. Also es war wirklich total witzig. Warte mal.
Julia Enders scheint schon mal was geschrieben zu haben.
Julia Enders ist Charme mit Darm, Darm mit Charme. Und sie hat jetzt ein neues Buch rausgebracht und ist eine ganz sympathische Person. Hab sie bei Hotel Matze gehört in einem Podcast. Und habe dann gesagt, ich muss das Buch mir mal anfangen reinzupfeifen. Und sie macht's einfach toll. Also sie beschreibt den menschlichen Körper auf eine Art, dass man ihn wirklich, selbst die Zimperlein, die man bekommt, oder selbst eine Erkältung lieben lernt, das kann nur sie. Also sie kann es wirklich schaffen, dass ich plötzlich meine Erkältung umarme und sage, gut, dass du da bist. Das muss man erstmal hinkriegen. Indem man es eben erklärt, was der Körper da eigentlich gerade mit einem macht und wie geil das eigentlich ist. Also das macht die schon fantastisch gut. Und weil mir dieser positive Blick auf Körper, Leid und Freude so schön gefällt, habe ich mir gedacht, guck mir das Buch mal an. Und da kommt eben am Anfang eine coole Geschichte. Und zwar geht sie den kompletten Körper durch und beginnt mit einem witzigen Anfang. Und am Anfang, ne, das hat was Biblisches. Mit dem Anfang. So, und jetzt fängt sie an, quasi zu erklären, wie wir ticken, wie wir funktionieren. Und sie beginnt mit der Entwicklung der Erde, weil das damit zusammenhängt. Als die Erde angefangen hat, hatten wir nur CO2 auf der Erde. Und CO2 war das Gas, von dem alles gelebt hat. Und es gab Pflanzen und es gab andere komische Sachen hier, die mit CO2 wunderbar zurechtkamen. Und dann kam's. Und jetzt kommt der Witz, durch einen Zufall kam plötzlich, und jetzt kommt, das ist für mich Adam und Eva jetzt. Plötzlich Zufall kam etwas in die Geschichte der Menschheit hin, der zukünftigen Menschheit hinein, die das radikal verändert hat, und zwar das Sauerstoff wurde mehr. Und der Sauerstoff.
Eigentlich ein Abfallprodukt.
Ein Abfallprodukt von Bakterien. Ja. Was da hinten, von Zeug, was da hinten rauskommt. Also wirklich, das wird rausgepupst, das Zeug. Aber da sich die so krass vermehrt haben, haben die so viel von dem CO2 von sich gegeben, dass plötzlich neues Leben möglich war.
Vom Sauerstoff
neues Leben möglich war. Damit das die Sauerstoffkrise ist allseits bekannt. Du wirst es auch kennen. Ich meine, du hast ja auch Erdkunde, was Erdkundelehrer und so weiter. Also da erzähle ich dir nichts Neues. Und jetzt kommen wir auf den wichtigen Punkt. Das ist interessant, weil jetzt beginnt sie das zu erklären und zu sagen, okay, darüber hat sich alles entwickelt. Darüber haben sich plötzlich Lungen entwickelt. Ne? Dadurch hat sich etwas entwickelt, dass unser ganzer Körper darauf ausgelegt ist, wenn so ein O2 unseren Körper hineingerät, dieses O2 bei uns alles in Kette in Bewegung versetzt und hat nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig das Atmen ist, wie wichtig unsere Lunge ist. Hat dann auch erklärt, was freie Radikale sind und so weiter. Also ganz interessante Sachen, die danach kommen. Aber worauf ich hinaus will, ist, wenn man sich das nochmal klar macht und das jetzt, und das gerne mal, und da habe ich kein Problem, das einfach mal in die Glaubensecke zu schieben, weil die Glaubensecke mit Bildern arbeitet, wo ich sage, jetzt verstehe ich es ein bisschen besser, weil ich sagen muss, das, was wir in Bildern beschreiben, können wir molekular erklären. Also wenn wir sagen, es gab Adam und Eva, und wir sagen, aus der Rippe rausgetrennt, ist erstmal überhaupt was entstanden, sind zwei Personen entstanden, eine weitere. Mhm. Dann, dass wir sagen, es war ein Paradies, das Paradies wurde verlassen und es hat sich weiter und weiter und so weiter. Und das auf der Ebene mal anschaut, dann war der Sauerstoff dieser Moment. Und man könnte jetzt, wenn man das will, auch sagen, könnte man auch sagen, dass in diesem Moment Gottes Hauch über die Erde ging und plötzlich erschuf er was. Ne, könnte man ja meinen. Man könnte auch sagen, das ist der Moment. Die Bakterien haben gepupst. Ne? Das war schon der erste Hinweis. Das heißt, der Bakterienpups war eigentlich so der erste Gotteshinweis, der so, hey, könnte was werden. Ne? Und dann pupsen sie irgendwann mehr und plötzlich kommt da viel mehr an Sauerstoff raus und plötzlich entsteht was, und zwar ein Paradies. Eine blaue Hülle. Ein Leben. Menschen, Tiere und so weiter. Und diese Geschichte, wenn man die mal weiter verfolgt, dann denke ich mir, so dumm war die Geschichte gar nicht. Also rein biblisch und bildlich gesprochen, sehr nah an der Realität dran, aber eben unfassbar metaphorisch und leicht erklärt. Aber wenn man das übersetzt auf Molekularebene und auf dem, was das Universum und wirklich die Realität jetzt mal ausmacht, wenn man von der Bibelgeschichte mal weggeht und das Bildliche mal einfach weglässt, dann reicht es doch schon einfach zu verstehen, dass es alles eins ist. Nur die Worte anders sind. Ich benutze plötzlich biologische Worte für den gleichen Effekt, für das gleiche Ziel, für das, was entstanden ist. Menschlicher Körper, der nach sich schaut, nachsichtig ist, immer schaut, dass er funktioniert, dass er sozial wird, weil er merkt, mit anderen funktioniert es besser. Also wenn man es auf der Ebene beschreibt, schmälert das nicht den Glauben, sondern ganz im Gegenteil, er bestärkt es argumentativ, weil ich denke, das ist eine andere Art von Erklärung, eine medizinisch-biologische Erklärung von der Bibel. Verrückt.
Also ich freu mich, das ist mir in dem Moment aufgefallen. Ich freue mich gerade mehrdimensional, also zum einen über diese Geschichte. Sag mal, wie die Autorin heißt.
Julia Enders.
Also
wird mit G geschrieben, glaube ich.
Julia. Das Buch könntest du mir mal leihen. Da hätte ich Interesse dran. Das ist schon mal eine super Sache. Und zweitens freue ich mich über deine Entdeckung, weil du liest dieses Buch und hast ja auf einmal eine Verknüpfung. Ja. Also du schaffst ja gerade, das ist eine eigene Reflexionsleistung, die du angestellt hast, du schaffst ja gerade in dem Staunen und die Freude über die Inhalte des Buches eine Verknüpfung mit dem, was mir wichtig ist, mir, Jan, wovon ich viel erzähle, und schaffst also, bist Brückenbauer, ne? Brückenbauer von der Naturwissenschaft, der sogar auf molekularen Ebene, die da beschrieben ist, und dem, was wir in diesen antiken Erzählungen,
weißt du, wer das geschafft hat? Das war sie selbst, weil sie beschreibt schon das Molekül mit einer sinnhaftigen Absicht. Das macht sie deswegen, weil es dann für den Menschen besser verständlicher wird. Also sie beschreibt es so, als würde meine Lunge mit mir sprechen. Als hätte sie einen Sinn und würde mir sagen, pass mal auf, wenn du mich gesund hältst, mein Freund, und ich weiter schön einatmen kann, hast du ein tolles Leben. Dann beruhige ich auch dein Gehirn übrigens, weil wenn ich tief einatmen kann, wieder ausatmen kann, kann dein Denkapparat viel besser funktionieren, der Blutkreislauf funktioniert besser und du kommst besser in den Berg hoch. du bist glücklicher und zufriedener. Also wenn wir zusammenarbeiten, mein Freund, sind wir echt gut drauf, wir zwei. Und das beschreibt sie auf eine Art, wo ich denke, Mann, habe ich einen tollen Körper. Und ja, es macht komplett Sinn. Und dass die Organe, wenn sie, wie sie sie beschreibt, autonom funktionierende Wesen sind, innerhalb eines Körpers alleine nie funktionieren könnten, aber gemeinsam super funktionieren. Und wenn du das raus aus dem Körper hinaus gehst, geht es uns Menschen doch schon genauso. Nur weil Luft zwischen uns ist, heißt nicht, dass ich alleine leben kann. Können wir, wissenschaftlich bewiesen nicht. Das ist wieder, also das heißt, es ist eine Kausalkette, die geht ja ins Unendliche weiter.
Die von dir beschriebene Autonomie des des Organs des Einzelnen lässt sich darin ja schon schön ablesen, dass sie transplantabel sind. Also ja. Eine Leber, eine Niere, sogar ein Herz ist, also wir sind inzwischen mit unserer Technik in der Lage, diese Organe wieder in Verbindung zu bringen, sogar Organe, die nicht miteinander gewachsen sind, sondern das Organ eines einen Organismus in den Körper eines anderen Organismus zu setzen. Und daran merkt man, ja, das ist irgendwie so ist es. Sonst wäre die Transplantation nicht möglich. Ne? Also eine Art Kommunikation zwischen den Organen. Ja.
Richtig.
Die stattfindet, damit der Organismus als Ganzer lebensfähig ist, funktional ist.
Und das ist für mich so, es ist für mich so
deep.
Das ist Glaubensdenker für mich in reinster Form. Das ist nämlich das Übertragen von einer Idee, die du mitträgst, die du beschreibst, die du auf emotionaler Ebene versuchst, erfasst, aber auf rationaler Ebene versuchst zu erklären und nach Bildern suchst. Und wir schlicht und ergreifend einfach nur auf die Welt gucken müssen. Die Bilder sind ja alle da. Und wir müssen ja nicht auf den Baum gucken, die sind offensichtlich, sondern wir können ja beliebig tief und weit gehen, bis hin zum Atom, um zu erklären, wow, es hängt wirklich alles zusammen. Es hat eine Kausalkette. Wahnsinn.
Genau, also ich kann auf die molekulare Ebene gehen, das Entdecken und große Staunen der Wissenschaft ist ja gerade im Quantenteilchenbereich, wo wir wirklich wenig wissen.
Ja.
Und auf der anderen Seite kann ich ins Universum schauen und es über das globale,
das
ins Interstellare ziehen und sagen, ja, es ist erstaunlich, wir wissen längst nicht alle Materie, dunkle, was ist es, Wurmlöcher, keine Ahnung, aber dass der Mond für uns total relevant ist, weil er uns Ebbe und Flut und die Erdrotation stabilisiert und damit die Jahreszeiten etc. Es ist ja ein Staunen. Also das Staunen erfüllt das All, ob der Schöpfung, und das passt zum Frühling, weil auf einmal fangen die Vögel an zu balzen. Genau. Es gibt auf einmal die ersten Bärlauchsprossen und ich freue mich schon immens auf die Blüte der ersten Rosenähnlichen, die Äpfelbäume, die stehen schon in der Knospe, also noch blühen sie nicht, aber das wird keine 4 Wochen dauern, dann habe ich den Garten voller Blüten. Das ist super, das ist der Hammer. Ich war gerade ein bisschen im Garten, weil es hier trocken ist in Nordrhein-Westfalen an diesem Vormittag. Super. Ich habe gerade ein Buch schnell aus dem Regal gegriffen.
Ja.
Ich habe geguckt, inwiefern es anschlussfähig ist zu dem, was du angerissen hast, aber ich möchte es doch kurz vorstellen. Das habe ich mir irgendwann gekauft, weil mich der Titel angesprochen hat. In irgendeinem Bücherladen, ich glaube, angedockt an ein Museum war das zufällig. Mhm. Also gar nicht in einem Buchladen, sondern so ein Museumsladen. Und zwar, ich weiß gar nicht, es ist eine Israelin, die es geschrieben hat. Ja. Jetzt hoffe ich, dass ich das vernünftig ausspreche. Meir Shalev. Am Anfang, aller Anfang heißt das Buch, aller Anfang. Der Untertitel, die erste Liebe, das erste Lachen, der erste Traum und andere erste Male in der Bibel. Andere erste Male in der Bibel. Und das ist toll. Es hatte mich berührt. Es sind, glaube ich, 12 Erzählungen von ersten Malen. Der erste Traum, der erste König, das erste Weinen, die ersten Spione, die erste Liebende und so weiter, das erste Lachen, der erste Hass, das erste Gesetz. Und ich habe gerade zum ersten Tier gegriffen und komme sofort in den ersten Zeilen auf Folgendes. Die erste Schöpfungsgeschichte, da beginnt unsere Beziehung zu den Tieren auf dem falschen Fuß, die zweite Erzählung auf dem richtigen. In der ersten Geschichte wird der Mensch als letztes von allen Geschöpfen erschaffen, als Mann und Frau, mit dem Gebot, sich zu vermehren und über die Tiere zu herrschen. Die zweite Geschichte im zweiten Kapitel fängt besser an. Gott schuf den Menschen einsam und allein und bemerkte sofort seinen Fehler. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt, sagt er. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und jetzt hat mich diese Israelin etwas gelehrt. Ich habe es selbst nicht auf dem Schirm gehabt. Was würdest du glauben? Was passiert dann? Also Gott bemerkt, der Mensch, der soll nicht alleine sein. Dem soll jetzt eine Hilfe geschaffen werden. An was für eine Hilfe denkst du dann, Clemens?
Ich weiß nicht. Also ich denke dann sofort an Gemeinschaft. Also das was im Drumherum zum Glück, also das Glück erfahren kann, ne, für zwischen den Vögel, für den Gesang, schöne Tiere. Ich weiß es nicht so.
Du bist ein Fuchs. Du hast sofort die richtige Spur jetzt aufgegriffen. Ich habe sofort an, ja, dann hat er dem Adam eine Rippe entnommen und die Frau geschaffen.
Ne? Ach so.
Damit er nicht alleine ist, der arme Adam. Ja, ist aber falsch, denn du hast recht. Die Hilfe, die Gott dann macht, das sind die Viecher. Also ja, diese Hilfe, Sinn. Die ihm entspricht, ist erstmal nicht die menschliche Partnerin, sondern zielt auf eines der Landtiere oder der Vögel. Und das Nächste, was dann in diesem zweiten Kapitel passiert, Gott erschafft die Tiere. Er stellt sie dem Menschen vor, damit er sich eins auswählte, das ihm eine Hilfe wäre. Und der Mensch gibt süß. Namen und so weiter, erlebt aber eine gesellschaftliche Enttäuschung. Ja. Also das Vögelzwitschern allein war es nicht, das ihn Adam aus seiner Depression geholt hat. Daraufhin passiert dann die Geschichte mit der Rippe und dem zweiten Menschen, der Eva.
Und ist das nicht schön erklärt? Es ist so schön plastisch erklärt eigentlich, was unsere, du kannst ja dem wunderbar nachgehen, was unsere Bedürfnisse sind, nach was wir schreien. Wir wollen Natur, wir wollen Verbindung, wir wollen Freundin und Freund, wir wollen uns vermehren, wir wollen, und das beschreibt er so herrlich in dem Anfang, weil jeder hat dieses Gefühl am Anfang immer, wenn er auf die Welt kommt,
ja.
Witzigerweise.
Und es spricht auch ein gesellschaftliches Großthema an, und zwar das Thema der Einsamkeit. Also wir haben hier schon mal drüber gesprochen, in Großbritannien gibt es jetzt, also jetzt seit ein paar Jahren schon, ein Ministerium gegen Einsamkeit. Also die haben es wirklich auf Regierungsebene gehoben, dieses Problemthema. Soweit sind wir noch nicht. Aber wir stellen gerade fest, dass viele Menschen wirklich einsam sind. Und man dachte lange, es seien nur die Älteren, ja, die nicht mehr mobil sind, die zu Hause sind, pflegebedürftig, immobil. Nein, auch Jüngere, die merken, okay, allein mit dem Handy oder nur mit den Schulkontakten, ich vereinsame. Auch StudentInnen, die irgendwie während des Studiums in eine andere Stadt ziehen, tun sich irgendwie schwer. Und hier wird von diesem Grundproblem gesprochen. Also der Mensch war da und er war alleine und es war ein Problem und Gott sagt, gut, hier du sollst Hilfe haben. Und dann werden die Tiere erschaffen und dann passiert ein Lernprozess, auch toll, die Theologie, also die Lehre von Gott, was erzählt diese Geschichte von dem Gedanken einer Allmacht. Es ist ein Lernen, das ist was Prozessuales, ein Miteinandergehen. Ja, und die Geschichte von Evolution und von die ersten Viecher haben halt sich von CO2 ernährt und gelebt und dann war das Abfallprodukt Sauerstoff, was dann eine neue Kettenreaktion und Entwicklung in Gang gesetzt hat. Ich kann das alles hier mit diesem Prozesshaften, was beschrieben wird, in dieser antiken Erzählung.
Witzig, ne?
Ja, die ist so 3000 Jahre alt vielleicht.
Witzig.
Die kann ich damit irgendwie in Kontakt bringen und sagen, hier wird ein Prozess erzählt und das Tier, das wilde Tier allein, Vögel des Himmels und die Säugetiere, waren dem Menschen nicht das Gegenüber, das er brauchte, um nicht depressiv zu sein und einsam. Und so ist dann die antike Erzählung, wird dann der zweite Mensch geschaffen. Ja.
Irre. Ich finde das, und es ist eigentlich nicht die Geschichte über die Menschheit, streng genommen, ja, aber eigentlich ist es immer die Geschichte über das Menschsein.
Ja.
Weil diese Geschichte immer für jeden individuell genauso gilt wie für alle. Das ist das Schöne daran. Wenn ich auf die Welt komme, habe ich diese Bedürfnisse von Anfang an. Ey, bin ich allein? Nein, ich habe Mama. Die Welt da draußen ist so groß. Ah nein, das ist ja doch schön. Also diese Erkenntnisgewinne im Prozessualen haben wir auch beim Werk groß werden und aufwachsen. Und die Erkenntnisgewinne, und die beschreibt, wird ja dort beschrieben für jeden Einzelnen erst einmal, aber irgendwie auch für alle als Menschheit. Und das finde ich sehr schön gemacht. Und das macht die Bibel, das ist der Text schon sehr toll gemacht für die Hinsicht, dass jeder sich da irgendwo wiederfindet. Daher, also ich es verrückt, es ist auch ein bisschen für mich verrückt, dass ich daran dann denken musste in dem Moment.
Super, ich finde.
Weil das Muster, ich habe das Muster halt plötzlich, das war so augenscheinlich erkennbar. Ich dachte mir so, ist das abgefahren? Ich habe eine Realerklärung für Dinge, die biblisch bildlich dargestellt werden. Ist das geil? Mhm.
Ich leihe dir Meir Shalev, aller Anfang. Du leihst mir
Kribahim.
Ja, wie heißt es nochmal?
Julia Enders, das Buch heißt, jetzt muss ich gerade mal nachdenken, dass dieses Buch heißt. Organisch, genau.
Super, super.
Ja, ja, wirklich ein Traum. Cool, übrigens, jetzt über Fasten, ne,
bitte? Nee, nein, nochmal einen, also einen noch gut. Weiter. Ja, fasse nochmal kurz einen Satz.
Ja.
Ich fasse nämlich einen Gedanken, und zwar folgenden. Wir haben ja jetzt, also wir sprechen gerade viel über neue Beerdigungsrituale und Bedarfe, die Menschen haben rund um Traurigkeit und Beerdigung. Und die Idee von, ich möchte mein Haustier beerdigen, die wächst, die nimmt gerade irgendwie zu. Ob man da mal was machen kann mit Haustieren. Wir segnen Haustiere. Ich bin bei diesem Einsamen und der Mensch-Tier-Beziehung, ja. Die Domestizierung, wie heißt das?
Ja, stimmt schon.
Domestizierung, glaube ich, heißt. Diese eben.
Domestizierung, ja.
Domestizierung von den Wildtieren hat dazu geführt, dass wir jetzt ja diese Schoßhündchen haben. Die sind ja total degeneriert. Ich muss mich da immer so ein bisschen an die Leine nehmen, um es nicht zu bewerten, zu verurteilen. Weißt du, dass Leute mit ihrem Pfiffi da so intim sind, ja. Und beerdigen wollen und so. Also ich bin da eher bäuerlich groß geworden. Aber diese Geschichte hier, dass der Mensch wirklich nach einer Begleitung sucht, die habe ich gerade doch hier, als ich das Buch aufgeschlagen habe, nochmal wiedergefunden. Ja. Und dass die eine Idee, eine Erzählung, also die zweite Schöpfungserzählung, das aufgreift, dass der Mensch nach Begleitung sucht.
Stimmt.
Im Letzten, die Wildviecher sind es nicht im Letzten. Also kommt es dann zu der Vermehrung der Menschen, ne, dass es viele Menschen sind. Aber manche heute haben keine andere Option vielleicht, aus irgendwelchen Gründen, sodass dann dieses domestizierte Tier echt eine gute Alternative ist. Und nicht umsonst gibt es ja einen ganzen Zweig von Ausbildungen zu Therapiehunden und Therapiegespannen, Mensch und Tier.
Genau.
Und diese Alpaka-Wanderungen, die man machen kann, und die Altenheime, die auf einmal einen Esel im Garten haben, zieht alles in diese Richtung. Also es ist ganz nachvollziehbar. Auf einmal.
Und extrem nachvollziehbar, genau. Und man sieht es halt in der Natur, nicht bei Menschen, sondern eigentlich bei fast oder bei allen Lebewesen in einer gewissen Art. Und es ist total spannend.
Wie und es sagt das mehr über den Menschen aus, als über die Schöpfung. Also es sagt insbesondere etwas über den Menschen aus.
Ja.
Wie ist der Mensch? Super. Schön. Habe ich mir neuen Gedanken bekommen.
Schön. Das war das Ziel dahinter. Schön. Ja, wie gesagt, der Gedanke, der treibt mich auch noch ein bisschen weiter um, weil es für mich wieder ein Schritt mehrdimensional geworden ist und verständnisvoller. Weil mir ja meistens, du kennst mich ja, mir reichen die einfachen Sätze aus der Bibel nicht. Auch wenn ich da hinten Interpretationsspielraum habe, ist geschenkt. Ich will dann mehr. Das reicht mir einfach gar nicht. Und deswegen bin ich immer froh, wenn ich dann merke, okay, jetzt habe ich doch wieder einen Kontext gefunden, und dann kann ich den Bibeltext auch viel mehr würdigen. Weil ich dann verstehe, wow, gut zusammengefasst. Meine Fresse. Nicht schlecht.
Ja, vor also dem dann, Hintergrund des Alters. Also was wusstest
du? Dann muss ich wirklich sagen, Hut ab, ne? Dann verstehe ich das auch.
Ja, schön.
Und das sage ich, ja, aber deswegen, schrittweise nähern wir uns an. Wir machen ja Theologiestudium für Arme, ne? Aber
ist das
halt.
Das ist vielleicht das Schönste.
Beste. Wir haben jetzt die 150. Folge, Jan. Da kann man ja nur mehr Erkenntnisse gewinnen.
Ja, und dann auf den Anfang von allem, also aller Anfang, das ist eine schöne Klammer.
Finde ich auch. Da kann sich dann fangen. Auf der Ebene können wir wieder neu anfangen. Träumchen.
Ja, also, ja, ich faste hier so heiter weiter.
Da waren wir wieder Fasten. Fastenzeit?
Nee. Gut.
Ja, finde ich gut.
Ne, nimm dich.
Was fastest du denn eigentlich? Was ist denn dein Fasten?
Mein Fasten ist kein weniger, sondern ein mehr. Ich mache gerade bewusst mehr Sport.
Okay. Willst du das nach der Fastenzeit auch mehr machen, da weiterhin mehr machen, oder ist das nur für die Fastenzeit?
Es wird nach der Fastenzeit irgendwann ein Umzug. Also ich muss mich immer aufraffen, und gerade habe ich irgendwie einen Ort gefunden und Übungen gefunden, die gut sind, und wo ich merke, boah krass, es geht auch nach vorne. Und mit so einem Umzug, da werde ich erstmal andere Aufgaben wieder haben. Also ich, vielleicht ist das jetzt eher so ein Fastenzeitprojekt und dann warte ich mal, wann ich es dann an einer neuen Stelle wieder aufnehme. Ja.
Verstehe.
Weißt du, wichtig ist bei solchen Vorhaben, das gilt auch für Neujahrsvorsätze, dass sie realistisch sind.
Ja, das stimmt.
Und wenn du mich fragst, ja, machst du das jetzt? Ich weiß es eher wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich schaffe ich es erstmal nicht, weil ich dann mich eingrooven muss in neue Bezüge und dann wird das erstmal hinten rüberfallen.
Ja, ja, verständlich, verständlich.
Aber ich finde, cool, die Fastenzeit bietet sich an als eine Zeit, die begrenzt ist. Das sind 40 Tage im christlichen Fasten. Und da kann man sich mal was vornehmen für diese 40 Tage, was sonst hinten überkippt.
Ja.
Also das ist gut. Das ist auch der, das ist so ein Effekt.
Schön. Ja, die ist doch gut. Okay, finde ich auch schön, dass es mehr machen von Sport ist ja dann auch weniger an Stress. Also du reduzierst ja mit auch was anderes dadurch. Mhm. Ja. Schön. Ja, toll. Schön. Dann sage ich dir mal, bei dem schönen Wetter, geh mal raus, beweg dich gut. Mach mal ein bisschen Sport mit deinen Armen.
Ja, Vater.
Schnipsen, schnipsen, schnipsen.
Scheren.
So. Scheren. Genau.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.